Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm. Die Bestattungskultur des Christentums, das ist heute unser Thema. Was geschieht mit uns nach dem Tod? Sicherlich ein Thema, was sehr interessant ist, aber natürlich auch das Intimste eines Menschen berührt, nämlich die eigene Seele. Wir könnten sagen, was geschieht mit uns nach dem Tod? Tod, Himmel, Hölle, Fegefeuer und so weiter. Aber eigentlich müssten wir auch die Frage stellen, was geschieht mit unserem Leib? Wie gehen wir mit unserem Leib um, wenn wir wirklich im Himmel sind? Wir fragen nach, wir sprechen darüber heute mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Filler, haben Sie sich schon mal über Ihren eigenen Tod Gedanken gemacht?
Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, wie ich gerne sterben möchte. Noch nicht so sehr Gedanken darüber gemacht, was dann danach geschieht. Also erstmal gilt natürlich mein Interesse der Sorge um eine gute Sterbestunde, wie man es so schön ausdrückt.
Die Sorge um eine gute Sterbestunde, Herr Pfarrer Filler, und da sind wir jetzt schon genau mittendrin. Wie sorgt denn eigentlich die Kirche für uns, für die Kranken und für die Sterbenden?
Nun ja, ich habe in vielen Gesprächen erlebt, dass Menschen darüber sprechen, wenn sie erleben, dass jemand ganz plötzlich gestorben ist. Und da gibt es ja ein berühmtes Lied von Reinhard May, der auch über seinen Tod singt und er sagt, wie ein Baum, den man fällt, eine Ehre im Feld, möchte ich im Stehen sterben. Und ich habe den Eindruck, dass das eine ganz populäre Einstellung bei vielen Menschen ist, die alle sagen, das ist doch eigentlich für den Betreffenden selbst ein schöner Tod, man muss nicht lange leiden, man ist nicht lange krank, man muss nicht auf dem Leidenslager liegen und Schmerzen ertragen. Man ist von der einen auf die andere Sekunde gestorben. Für die Angehörigen ist das natürlich immer viel schlechter, weil man überhaupt gar keine Gelegenheit hatte, sich zu verabschieden und sich mit dem Gedanken vertraut zu machen. Aber für einen selbst scheint das doch attraktiv zu sein. Dabei ist das eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was wir als Christen unter einer guten Sterbestunde verstehen, denn da möchte man das geradezu vermeiden. Wir beten ja auch heute noch, etwa in der lauretanischen Litanei, darum, dass wir vor einem plötzlichen Tod befreit werden. Denn das wollen wir gerade nicht von der einen auf die andere Sekunde umfallen und tot sein. Wir wollen natürlich auch nicht ein langes Leidenslager oder eine schreckliche Krankheit bekommen. Das wünscht sich niemand. Aber wir möchten als Christen vorbereitet in den Tod gehen. Kardinal Newman hat einmal in einem seiner Gebete geschrieben, ich hoffe zu sterben, wohl vorbereitet und gestärkt durch den Empfang der heiligen Sakramente und in der Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist eigentlich immer eine Sorge der Kirche gewesen, dass wir einfach das im Blick haben, dass wir darum bitten, dass wir eine solche gute Sterbestunde bekommen können, in der wir die Sakramente empfangen können, die uns ja auch jetzt auf unserem Lebens- und Glaubensweg regelmäßig begleitet haben, dass wir beichten können, dass wir die heilige Kommunion empfangen und dass wir dann eben, wenn es ans Sterben geht, auch in der Krankensalbung aufgerichtet und getröstet werden und unser eigenes Leid, unsere eigenen Schmerzen, unser eigenes Sterben mit Jesus verbinden können. Und als Christen glauben wir ja, dass auf diese Weise auch aus dem scheinbar sinnlosen Leid, auch aus der Krankheit, noch ein Segen erwachsen kann. Das ist eigentlich etwas, das jeder sich vor Augen halten sollte, dass man hier darum bittet, Herr, lass mich auch eine solche gute, gnadenvolle Sterbestunde finden, damit ich wohl vorbereitet bin, wenn ich dir dann gegenübertrete.
Wie kann denn diese Vorbereitung ganz konkret aussehen, Herr Pfarrer Filler?
Ich denke, dass es einfach natürlich darauf ankommt, nicht zu sagen, ach, irgendwann, wenn mein Tod bevorsteht, fange ich an, mich damit zu beschäftigen, sondern dass ich natürlich das, was ich von meiner guten Sterbestunde erwarte, jetzt schon mit Leben erfülle, im Gebet, in der regelmäßigen Beichte, in der Mitfeier der Heiligen Messe. Es gibt ja den schönen Brauch der Herz-Jesu-Freitage, wo eben nach der Heiligen Messe das Allerheiligste ausgesetzt wird und man Litanei vom Heiligsten Herzen Jesu betet. Und wir kennen ja die Verheißung aus der Frömmigkeitsgeschichte an die heilige Margareta Maria Alacoque, dass diejenigen, die an neun aufeinanderfolgenden Herz-Jesu-Freitagen beichten, kommunizieren, dass sie die Gnade einer guten Sterbestunde teilhaftig werden. Natürlich sind das Privatoffenbarungen, denen wir als katholische Christen nicht verpflichtet sind, jetzt daran zu glauben, aber es ist doch einfach ein etwas, das uns Hoffnung und Trost schenkt, eine Verheißung, eine Ermutigung, möchte ich mal sagen. Und die beste Vorbereitung auf die Sterbestunde ist, dass wir eben das, was wir da erwarten, jetzt schon regelmäßig mit Leben erfüllen. Und dann können wir ganz hoffnungsvoll und getrost auch auf unser Ende, auf unseren Tod schauen.
Schlicht und einfach sind wir ja oft nicht in der Lage, wenn es uns richtig schlecht geht und das Ende zu nahen droht, wirklich auch dem Pfarrer zu rufen. Im Grunde genommen ist doch da auch unsere Verwandtschaft oder die Menschen gefragt, die uns pflegen.
Ja, das ist eben der nächste Schritt in der Sorge der Kirche für die Kranken und für die Sterbenden, dass eigentlich das ein ganz wichtiger Dienst ist, dass man diesen Menschen beisteht. Und das sagt die Kirche ganz eindeutig, dass alle Getauften den Auftrag haben, auch an diesem gegenseitigen Dienst teilzunehmen. In besonderer Weise sind das natürlich die Angehörigen eines Kranken, die für ihn sorgen. Aber da geht es eben nicht nur um die medizinische Versorgung und Pflege, sondern es ist eben auch die Pflicht der Angehörigen und der Menschen, die einen Kranken pflegen, frühzeitig darauf hinzuweisen, einmal dem Pfarrer Bescheid zu geben, aber auch den Kranken selbst auf eine natürlich möglichst taktvolle Art daran zu erinnern, dass es sinnvoll ist, auch jetzt die Sakramente zu empfangen.
Das heißt also ganz klar auch die speziellen Sakramente, die zur Heilung dienen.
Genau, das fängt einmal ganz unsakramental an, dass man eben einfach sagt, das, was ein Kranker braucht und was er erwarten kann, ist der Besuch eines der Werke. Die Barmherzigkeit ist es ja, die Kranken zu besuchen und sich um sie zu kümmern. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Ich war krank und ihr habt mich besucht, sagt er im Gleichnis vom Weltgericht. Und so ist es eine ganz wichtige Aufgabe, eine wichtige missionarische Aufgabe auch, dass man einfach Kranke besucht. Es gibt ja in vielen Pfarrgemeinden Krankenbesuchsdienste. Und ich weiß noch, als ich sehr beeindruckt war von einer jungen Frau aus der Pfarrgemeinde, die jetzt nicht regelmäßig zur Messe gegangen ist und jetzt nicht so ganz besonders auffallend fromm war, aber die mir dann erzählte, nein, sie geht einmal in der Woche ins Altenheim und besucht dort eine alte Dame und verbringt ein, zwei Stündchen mit ihr. Und das, finde ich, einfach ist auch ein wichtiges christliches Zeugnis, das wir einfach nötig haben. Und dieser Krankenbesuch ist natürlich kein Ersatz für den Besuch des Priesters, aber er ergänzt ihn und er bereitet ihn vor. Und dann kommt eben auch gern der Priester und besucht den Kranken, um die Sakramente zu spenden. Das ist einmal die heilige Kommunion. Gerade auch die Kranken, die nicht mehr in die Kirche kommen können, haben ja ein Recht darauf, auch die Kommunion zu empfangen, in der Eucharistie sich mit Jesus Christus zu verbinden. Und deshalb gibt es ja eigentlich, glaube ich, in jeder Gemeinde auch den Dienst der Krankenkommunion, dass in der Regel so einmal im Monat die Kranken, die nicht in die Kirche kommen können, besucht werden, dass sie, wenn sie möchten, beichten können und dass sie eben auch die heilige Kommunion empfangen.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, die Bestattungskultur des Christentums. Was geschieht mit uns nach dem Tod? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Sie hören Grundkurs des Glaubens, die Bestattungskultur des Christentums. Was geschieht mit uns nach dem Tod? Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herr Frau Filler, so wie ich Sie verstanden habe, vor der Musikpause heißt es ganz klar, sich nicht an die Kirche wenden, wenn schon alles zu spät ist, sondern frühzeitig, wenn jemand im Krankenlager ist, sich mit der Kirche in Verbindung setzen und auch deren Hilfe beanspruchen.
Ganz genau. Und da gibt es ja, wie wir gesehen haben, ganz verschiedene Formen der Begleitung, angefangen bei dem Krankenbesuch und dem Krankensegen, dass man ein besonderes Segensgebet für den Kranken spricht, bis hin zur Beichte, zur Krankenkommunion, die dem Kranken nach Hause gebracht wird. Und dann auch im Fall einer schweren Erkrankung das Sakrament der Krankensalbung oder, wie man früher gesagt hat, der letzten Ölung.
Der Ausdruck der letzten Ölung, wo kommt der her?
Der kommt eigentlich aus dem Neuen Testament. Da lesen wir im Jakobusbrief: Ist einer von euch krank, dann rufe er die Presbyter der Kirche zu sich. Sie sollen Gebet über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Und dadurch, dass eben das sakramentale Zeichen darin besteht, dass der Kranke mit dem dafür extra geweihten Krankenöl gesalbt wird, geölt wird sozusagen, da kommt dieser Begriff der letzten Ölung her. Wobei das etwas irreführend ist, denn das Sakrament der Krankensalbung kann jetzt nicht nur einmal am Ende des Lebens gespendet werden, sondern es kann auch durchaus wiederholt werden, wenn zum Beispiel die schwere Krankheit besser geworden ist und danach dann wieder schlimmer wird. Die Krankensalbung macht eigentlich deutlich, dass der kranke Mensch Hilfe braucht. Einmal die Hilfe von Menschen, die ihn pflegen, die versuchen, ihn zu heilen. Aber er braucht auch die Hilfe Gottes. In diesem Sakrament wird die Gnade des Heiligen Geistes erneuert, das Vertrauen gestärkt auf Gott. Es hilft dabei, dass man der Versuchung widerstehen kann, entmutigt zu sein und Angst zu haben. Und in der feierlichen Salbung wird der Kranke sozusagen geweiht, dass er sein Leiden mit dem Leiden des Herrn verbinden kann und es so fruchtbar machen kann. Und das ist natürlich etwas, was ein sehr schöner Gedanke ist, wenn er auch vielleicht nicht jedem sofort eingängig ist, dass eben sogar das Leid, sogar die Krankheit, sogar der Schmerz, das, was wir uns nicht wünschen, das, was unangenehm ist, das, was wir das Kreuz auch nennen in unserem Leben, dass sogar das zu einer Quelle des Segens werden kann, weil ich auch das mit dem Leiden des Herrn verbinden kann. Und deshalb ist eben die Krankensalbung im Fall jetzt, sie ist natürlich für die schwere Krankheit vorgesehen, ist eben auch hier ein ganz wichtiges Mittel, wie die Kirche den Kranken beisteht.
Gehen wir ganz konkret auf die Krankensalbung ein. Vielleicht können Sie uns kurz skizzieren, wie das abläuft.
Die Krankensalbung funktioniert so, dass man das Haus des Kranken betritt und dann gibt's eine kurze Begrüßung des Priesters. Und danach wird dann entweder möchte der Kranke die Beichte ablegen oder, wenn er das nicht möchte, wird das Schuldbekenntnis gebetet. Und es kommt natürlich jetzt immer auf die Situation an, das ist jetzt anpassbar, wie ist die Situation des Kranken, ist er noch ansprechbar? Wir haben ja heute oft die Situation, dass die Menschen in der Regel im Krankenhaus liegen, dass sie in der Regel auch nicht mehr bei Bewusstsein sind. Also es kommt schon darauf an, dass man rechtzeitig einen Priester ruft, damit nach Möglichkeit eben der Kranke selbst auch noch das mitfeiern kann. Wenn das möglich ist, dann gibt es nach der Beichte und nach dem Schuldbekenntnis den besonderen Ablass für die Ablass für die Sterbestunde, dass eben hier ein vollkommener Ablass gewährt wird für den, der vor dem Tod steht. Dann gibt es das Glaubensbekenntnis. Der Kranke wird eingeladen, noch einmal den Glauben zu bekennen. Es können Fürbitten gesprochen werden und dann, falls es noch nicht erfolgt ist, wird auch noch das Firmsakrament gespendet. Das kann in dem Fall auch der Priester tun. Wenn also jemand noch nicht gefirmt ist, dann wird das auch nachgeholt. Dann kommt die eigentliche Krankensalbung. Zunächst legt der Priester schweigend die Hände auf das Haupt des Kranken und dann wird ein Gebet gesprochen, ein Lobpreisgebet, und Gott wird über dem Krankenöl angerufen. Und die Krankensalbung selbst geschieht heute dadurch, dass die Stirn und die Hände mit dem Krankenöl gesalbt werden. Früher wurden auch noch andere Stellen des Körpers gesalbt. Heute ist es so, dass hier die Salbung vorgenommen wird. Dann anschließend wird die heilige Kommunion gereicht, die Kommunion empfangen. Das Vaterunser wird gebetet, das Seht das Lamm Gottes, und die Kommunion wird gespendet. Dann gibt es ein Abschlussgebet und den Segen. Es ist etwas, was man heute gar nicht mehr weiß, aber was eigentlich für die Kirche ist es ja noch wichtiger, dass die Sterbenden auch die heilige Kommunion empfangen. Es ist eigentlich, sind alle verpflichtet sogar, für im Fall der Todesgefahr, wie immer auch sie aussehen mag, die heilige Kommunion zu empfangen. Man sagt dazu auch die Wegzehrung. Und das soll also auch nicht herausgeschoben werden, sondern bei vollem Bewusstsein sollen die Gläubigen eben auch die heilige Kommunion empfangen. Wenn es ganz dringend wird, dann ist der Priester auch angehalten, ihnen erst die Kommunion zu reichen und danach dann erst die Krankensalbung zu spenden. Das ist also etwas, was der Kirche ganz wichtig ist, dass wir da in der Situation der schweren Krankheit, der Todesgefahr, dass wir da auf jeden Fall gestärkt werden durch die heilige Kommunion. In der Praxis ist das eigentlich eher selten der Fall, weil, wie ich bereits eben ausführte, sind heute, wenn wir zu Sterbenden gerufen werden, die oft in der Regel im Krankenhaus und sind doch oft nicht mehr in der Lage zu schlucken und Nahrung zu sich zu nehmen. Deshalb ist es etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Eine andere interessante Tatsache, die auch kaum bekannt ist, bezieht sich auf die Beichte. Da ist es nämlich auch möglich, wenn es die Situation so ist, dass man etwa ein Krankenzimmer hat, wo noch auch andere Menschen sind und wo jetzt gar kein ungestörter Raum für ein persönliches Sündenbekenntnis vorhanden ist, dann kann die Beichte auch in allgemeiner Form vollzogen werden. Das heißt, derjenige, der beichtet, kann einfach sagen, ich bereue meine Sünden, ohne sie jetzt im Einzelnen zu nennen, und kann dann in der sakramentalen Form losgesprochen werden. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir heute wieder vermehrt als Möglichkeit und Chance den Menschen nahebringen sollten.
Das sind sehr großartige Möglichkeiten und somit auch gestärkt in den Himmel einzutreten. Herr Pfarrer, wie geht es denn weiter, wenn jetzt wirklich der Verstorbene stirbt und Sie werden dann gerufen?
Nun, bei uns ist es eben in der Regel so, dass den ersten Kontakt haben die Angehörigen mit dem Bestatter. Normalerweise ist es so, dass er zuerst gerufen wird, nachdem der Tod festgestellt wurde, selbst wenn man auch noch einen Pfarrer gerufen hat. Und es ist durchaus auch sinnvoll, auch wenn jemand bereits gestorben ist, nach dem Priester, den Priester kommen zu lassen. Es ist zwar so, dass Sakramente nur von Lebenden empfangen werden können, aber auch wenn der Tod schon eingetreten ist, ist es gut, wenn man kommt und betet und die Leiche segnet. Und manchmal kann man vielleicht auch gar nicht so genau feststellen, ob der Tod schon eingetreten ist. Dann kann man auch bedingungsweise noch die Krankensalbung spenden. Also hier ist es immer gut, auch nach dem Pfarrer zu rufen. Dann ist es in der Regel so, dass die ganzen Abläufe von dem Bestatter organisiert werden und der Pfarrer erst wieder ins Spiel kommt, wenn das bereits dann schon organisiert worden ist, und dann werden wir dann gerufen oder wir machen dann einen Termin aus für einen Kondolenzbesuch und sprechen eben dann mit den Angehörigen und mit der Familie.
Dann gibt es natürlich die berühmte Frage, wie soll denn die Bestattung aussehen, Erdbestattung oder verbrennen lassen? Gibt es da Richtlinien?
Ja, die eigentlich vorgesehene Form des christlichen Begräbnisses ist die Erdbestattung. Mittlerweile ist aber auch sehr häufig die Urnenbestattung anzutreffen, dass sich Menschen entschließen, sich verbrennen zu lassen, und dann wird die Asche in der Urne beigesetzt. Das war früher nicht vorgesehen im christlichen Beerdigungsritus. Und der Grund dafür lag darin, dass diese Feuerbestattung eigentlich aufgekommen ist in Kreisen, die sich ganz entschieden gegen den christlichen Glauben an die Auferstehung gewandt haben. Und das war eigentlich so ein Zeichen dafür, dass man sagt, ich möchte allen deutlich machen, ich lasse mich verbrennen und meine Asche begraben, weil ich kein Christ bin, weil ich nicht an die Auferstehung glaube. Und wenn heute jemand aus diesen Gründen die sich verbrennen lässt, dann kann er auch nicht kirchlich beerdigt werden. Aber normalerweise ist es eben heute so, dass dieser ideologische Hintergrund nicht mehr vorhanden ist und dass die Menschen andere Gründe haben, dass persönliche Gründe, ich will nicht von den Würmern gefressen werden oder ich möchte nicht lebendig begraben sein, irgendwelche solche fantasievollen Motive können dahinter stecken oder einfach praktische Erwägungen, natürlich auch finanzielle Erwägungen. Ein Begräbnis ist ja keine billige Angelegenheit, da ist immer auch viel Geld im Spiel, und das sind alles Motive, die heute dazu führen, dass Menschen sich verbrennen lassen. Und in solchen Fällen ist es auch kein Problem, dass wir auch hier ein christliches Begräbnis vornehmen.
Ein Konflikt gibt es natürlich auch. Viele Friedhöfe, in denen ist es in speziellen Gräberfeldern auch nicht mehr gestattet, die Erdbestattung vorzunehmen. Da ist also sozusagen die Urne vorgeschrieben.
Das ist jetzt sicher sehr komplex, weil es die jeweiligen Kommunen ihre eigenen Ordnungen haben, wie auf den Friedhöfen beerdigt wird. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass man eigentlich durchaus die Wahl hat, in welcher Form man das Begräbnis haben möchte. Dass es natürlich schon ein Problem ist, dass in der Regel die Urnenbestattungen preisgünstiger sind als die Bestattungen mit dem Sarg. Aber das ist, wie gesagt, sicher sehr differenziert, und in unserem Sendungsgebiet gibt es sicher ganz unterschiedliche Vorschriften und Ordnungen, die die einzelnen Friedhöfe haben.
Ist es sinnvoll, genau diese Frage auch mit seinem Pfarrer, mit seinem geistlichen Begleiter oder wen auch immer, ein sehr Vertrauter der Kirche, zu besprechen?
Es ist sicher auf jeden Fall sinnvoll, mit Angehörigen vor allen Dingen darüber zu sprechen und eben auch das Thema einmal auf den Tisch zu bringen und zu sagen, was machen wir eigentlich im Fall, wenn ich sterben sollte? Und das ist eigentlich für die Angehörigen eine große Hilfe, wenn sie sagen, ich habe also hier jemanden, der hat ganz klare Vorstellungen, der weiß, wie es ablaufen soll, und dann kann man entsprechend im Fall eines Falles auch schon planen. Das ist eigentlich schon sinnvoll, dass man hier dieses Thema einmal kommuniziert.
Bevor wir gleich unsere Zuhörer einladen, sich mit einzubringen in die Sendung, Herr Pfarrer Filler, gehen wir noch ganz kurz auf die Bestattungskultur des Christentums ein. Wo liegen denn die Ursprünge?
Ja, man fragt, warum ist das so? Wie sehen unsere Beerdigungen so aus, wie sie heute aussehen? Kann man natürlich zu den Wurzeln schauen. Man kann eben fragen, was sagt uns eigentlich die Bibel? Was wissen wir hier über die Beerdigungen? Und da finden wir im Alten Testament eigentlich nur ganz wenig Hinweise auf die Art und Weise, wie man die Menschen begraben hat damals. Man schloss dem Toten die Augen, er wurde angekleidet und aufgebahrt. Dann wissen wir davon, dass es eine Totenklage gegeben hat von den Verwandten oder manchmal auch von bezahlten Klageweibern. Und am Tag des Todes noch hat man den Leichnam zum Grab geführt und ihn ohne Sarg ins Grab hineingelegt. Manchmal hat man auch noch den Leichnam gesalbt oder Gewürze oder Kräuter mit dazugegeben. Es gab auch bei prominenteren Beerdigungen den Brauch, dass man Räucherwerk verbrannt hat oder Totenfeuer angezündet hat. Und wie es eigentlich bei allen semitischen Völkern üblich gewesen ist, und da kann man vielleicht auch einen ägyptischen Einfluss feststellen, wurden eigentlich die Toten in der Erde bestattet. Und die Verbrennung von denn den Leichen wurde nur ganz selten erwähnt. Im Neuen Testament finden wir mehr Hinweise. Die Leichen wurden gewaschen und mit Kräutern, wohlriechenden Kräutern in Tücher gehüllt. Ein Tuch, das sogenannte Schweißtuch, bedeckte das Antlitz. Der Tote wurde aufgebahrt, beweint und dann zu Grabe getragen. In Israel wurde großen Wert auf das Begräbnis gelegt. Man war nämlich der Meinung, dass ein glückliches Leben nach dem Tod von der Lage des Leichnams abhängig sei. Und so galt es als ein großes Unglück oder Strafe Gottes, unbegraben zu bleiben. Das war etwas, was man selbst seinem Feind nicht wünschte. Im Unterschied dazu gab es in Rom bis zur Kaiserzeit vor allen Dingen die Verbrennung der Leiche. Und als dann das Christentum mit der römischen Welt zusammengestoßen ist, hat man verschiedene antike Bräuche weitergeführt, aber eben manche auch abgelegt. Und hier ist eben für die Kirche ganz wichtig, dass man eben die Leichenverbrennung ersetzt hat durch das Erdbegräbnis, wobei man sich am Beispiel von Jesus orientiert hat und an dem, was er vom Weizenkorn gesagt hat, das in die Erde fällt und stirbt und dann zu neuem Leben aufzuerstehen. Es ist also so eine geschichtliche Entwicklung gewesen, in der man die Leichenverbrennung nach und nach ersetzt hat durch das Erdbegräbnis. Christus ist auch in das Grab hineingelegt worden. Erst dann im 19. Jahrhundert war es so, dass man diese Verbrennung der Leiche wieder propagiert hat, eben aus antichristlichen Gründen, aus glaubensfeindlichen Tendenzen. Deshalb hat es auch dann die Kirche untersagt. Und deshalb ist eigentlich auch bis heute die eigentlich vorherrschende Form die der Erdbestattung.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, die Bestattungskultur des Christentums. Was geschieht mit uns nach dem Tod? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und ich lade Sie jetzt ein, sich mit einzubringen in diese Sendung. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Die Bestattungskultur des Christentums, was geschieht mit uns nach dem Tod? Das ist heute unser Thema in der Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Die Bestattungskultur des Christentums ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Gerne dürfen Sie jetzt auch Ihre Fragen stellen, sich mit einbringen in diese Sendung. Herr Pfarrer Filler, eine erste Hörerin darf ich begrüßen, ist Frau Schmiel aus Wolfenbüttel. Grüß Gott, Frau Schmiel.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Vor Jahren, 10, 20 Jahren, wurde angeboten in der Pfarrei, ich wohne in der Diaspora, dass die Krankensalbung während eines alten Gottesdienstes gespendet wird. Und jetzt vor 14 Tagen in der Pfarrei, in der ich wohne, wurde auch das Sakrament der Krankenölung in der Kirche während eines Gottesdienstes angeboten. Bei dem wachsenden Priestermangel ist das sicherlich auch eine Möglichkeit. Aber ich wollte mal fragen, wie Sie das verstehen und ob man dann das Sakrament der Krankenölung öfters empfangen kann. Mhm. Denn es ist ja in dem Fall noch nicht nach menschlichem Ermessen das nahe Ende zu sehen.
Völlig klar. Dankeschön, Frau Schmiel, für Ihre Frage. Ich leite Sie weiter an Pfarrer Filler.
Ja, also grundsätzlich ist natürlich möglich und erwünscht, dass man eben auch die Krankensalbung im Rahmen einer Messfeier spendet. Aber es gilt nach wie vor, die Krankensalbung ist nicht ein Sakrament der Prophylaxe, das sich eben auch gewinnend empfangen kann, wenn ich gar nicht krank bin, sondern nur alt oder irgendwie mich nicht so gut fühle, sondern es ist tatsächlich ein Sakrament, das vorgesehen ist für die Situation der schweren Krankheit oder der nahen Todesgefahr, aber auf jeden Fall sollte eine schwere Krankheit auch vorliegen. Und wenn man also mehrere Personen im öffentlichen Gottesdienst die Krankensalbung spendet, dann hat die Kirche eigentlich vorgesehen, dass diese Leute, die das Sakrament zu empfangen wünschen, sich vorher in einem persönlichen Gespräch mit dem Pfarrer dazu anmelden müssen. Die Praxis, dass man einfach unterschiedlos alle einlädt zur Krankensalbung, ist eigentlich nicht im Sinne der Kirche. Denn wie gesagt, hier muss eigentlich jeder Einzelne vorbereitet sein und es sollte natürlich auch nur der das Sakrament empfangen, der tatsächlich dann krank ist.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Pfarrer Filler. Dankeschön, Frau Schmiel, für Ihren Anruf. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich habe eine Frage. Und zwar steht doch in der Bibel, dass beim jüngsten Gericht die Toten aus den Gräbern auferstehen. Wenn ich mich denn jetzt verbrennen lasse, habe ich dann eigentlich beim jüngsten Gericht noch einen Körper oder habe ich dann keinen mehr?
Das ist eine sehr gute Frage, über die sich auch zu allen Zeiten die Theologen dann die Köpfe zerbrochen haben. Denn es ist jetzt ja erstmal egal, ob der Leichnam in die Erde gelegt oder verbrannt wird. Nach einer gewissen Zeit ist natürlich tatsächlich gar nichts mehr vorhanden, sondern die ganze Materie hat sich verwandelt. Und das ist letztlich auch ein Geheimnis des Glaubens. Wie wird unser Auferstehungsleib aussehen? Wie wird die Identität unseres Leibes, denn daran glauben wir, dass es eine solche Identität gibt. Wie kann Gott es schaffen, das bewerkstelligen? Das ist letztlich sicher ein Glaubensgeheimnis, das wir ohne weiteres nicht erfassen und verstehen können. Aber die Frage nach der Auferstehung ist deshalb unberührt von der Frage, ob ich mich verbrennen lasse oder nicht. Da sind die Chancen dann nicht geringer, dass ich auch tatsächlich in meinem Leib auferstehen kann.
Herr Pfarrer Filler, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das wirklich auch schwierig zu verstehen ist. Ja, man gibt sich ja selber in Anführungszeichen nur selbst gerne oder ungerne auf und weiß auch nicht genau, was geschieht mit mir nach dem Tod. Beim Verbrennen hat man sozusagen eine gewisse Sicherheit und weiß, was dann mit einem geschieht. Aber dennoch ist auch dann der sorgsame Umgang mit der Asche gefragt.
Das gilt natürlich auf jeden Fall für alle Begräbnisformen, dass man eben pietätvoll und ehrfürchtig eigentlich auch mit dem Leichnam eines Verstorbenen oder mit seiner Asche umgeht, dass man hier größte Sorgfalt walten lässt, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und wie ich schon sagte, sind oft es ganz unterschiedliche Gründe, die einen überlegen lassen, sich verbrennen zu lassen. Wie gesagt, das ist aber, wenn man es nicht sagt, das soll jetzt ein Zeichen sein, ich glaube nicht an die Auferstehung, dann ist es eigentlich auch kein Problem. Man sollte vielleicht noch sagen, dass der eigentliche Schwerpunkt bei der kirchlichen Begräbnis liegt eigentlich in der Messe für den Verstorbenen. Und nach Möglichkeit sollte diese Messe gefeiert werden in Anwesenheit des Leichnams, dass also der Sarg in der Kirche aufgebahrt ist. Das ist eigentlich so die ursprüngliche und die originale Form unseres christlichen Begräbnisses, dass wir hier die heilige Messe feiern für den Verstorbenen, dass der Sarg in der Kirche aufgebahrt ist und dass nach der Messe dann die Verabschiedungsgebete gesprochen werden. Dann kann man entweder anschließend zum Friedhof gehen und die Beisetzung vornehmen oder aber in dem anderen Fall könnte man eben sagen, dann wird der Leichnam erst ins Krematorium gebracht und verbrannt. Später erfolgt dann die Urnenbeisetzung. Aber eigentlich liegt, und das ist auch ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, eigentlich liegt der Schwerpunkt der christlichen Beerdigung liegt eben in den Exequien. Das Wort heißt auf Deutsch das Geleit. Man hat eben der ursprünglichen Form den Verstorbenen von zu Hause, wo er aufgebahrt war, abgeholt und in die Kirche geleitet und dort die heilige Messe gefeiert und dann aus der Kirche hinausgeleitet auf den Friedhof und ihn beigesetzt. Und diese Begleitung, dieses Geleit ist eigentlich so der Mittelpunkt unserer christlichen Beerdigung.
Mhm. Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Sauer. Grüß Gott, Frau Sauer.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Die Sendung kommt mir gerade recht. Ich habe heute die Krankenkommunion gebracht. Ich bin 92 Jahre alt, habe eigentlich keine Angst vorm Sterben, aber wie man stirbt, wissen Sie, dann denkt man, wirst du noch jetzt krank. Im Moment kann ich schlecht laufen, aber so bin ich noch gut auf dem Damm, also ja, kann im Moment aber nicht in die heilige Messe gehen. Deshalb kommt alle vier Wochen der Herr Pfarrer zu mir und bringt die Kommunion. Ja. Und zwar ist meistens am Herz-Jesu-Freitag. Nachdem er am Herz-Jesu-Freitag so viel zu tun hatte, hat er mir sie 8 Tage später gebucht als heute. Gell? Ja. Das wollte ich Ihnen sagen, wie mir es geht.
Ja, danke schön, Frau Sauer.
Mit 92, ja. Wunderbar. Und die Krankenzahlung habe ich schon länger bekommen. Das war schon jetzt vor 2 Jahren, ja, ungefähr. Ist mal die Krankenzahlung in der Pfarrei getätigt worden und da habe ich sie mir auch geben lassen. Ja, bei Gelegenheit lasse ich mir sie dann auch, wenn der Herr Pfarrer kommt, vielleicht, ne?
Gut, ja, danke schön, Frau Sauer, für Ihr Beispiel.
Ja, bitte.
Herr Frau Filler, das war jetzt ein sehr gutes Beispiel, wie man mit dieser Thematik auch umgehen kann, auch im hohen Alter.
Und da erlebt man eben auch noch den alten Brauch von den Herz-Jesu-Freitagen, dass man eben hier auch bewusst gesagt hat, wie feiere ich mit, um eben auch hier darum zu bitten, eine gute Sterbestunde zu erhalten. Und deshalb ist eben auch noch in vielen Vereinen dann der Brauch, dass der Pfarrer eben auch am ersten Freitag im Monat, dem Herz-Jesu-Freitag, dann geht und den Kranken die heilige Kommunion bringt.
Ja, Herr Pfarrer Filler, noch eine Kleinigkeit möchte ich ganz gerne ansprechen. Sie haben kurz vorhin gesagt, dass es früher der gute Brauch war, dass der Sarg in der Kirche aufgebahrt worden ist und dann natürlich die Gebete in der Kirche gesprochen sind und dann die Prozession sich zum Grab schließt. Wie wichtig ist denn auch die Möglichkeit, der Trauer zu geben, nicht nur an die Familienangehörigen, das ist völlig klar, sondern auch an die anderen Gemeindemitglieder, dass sie die Möglichkeit haben, mitzutrauern?
Nun, es gibt ein schönes Beispiel aus der Kölner Diözesansynode. Im 19. Jahrhundert hat sie, glaube ich, stattgefunden. Da gab es eine Bestimmung, dass wenn ein Gemeindemitglied stirbt, sollten alle Priester zusammenkommen und gemeinsam den Gottesdienst feiern, um deutlich zu machen, hier ist ein Christ aus unserer Pfarrgemeinde ist verstorben und wir nehmen einfach Anteil daran. Und deshalb ist es eigentlich gut, wenn man nicht nur das als eine private oder familiäre Veranstaltung versteht, sondern dass eben auch die Menschen aus der Pfarrgemeinde, wenn sie die Möglichkeit haben, eben auch mit in die Kirche gehen, die heilige Messe mitfeiern und eben deutlich machen, wir sind eine Gemeinschaft, wir stehen füreinander ein, wir beten füreinander. Und wir sind auch da, wenn jemand stirbt, wenn jemand begraben werden muss, dann hört diese Gemeinschaft nicht auf, sondern wir tragen einander mit.
Ein wunderbares Beispiel, Herr Frache Filler. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens mit uns über dieses ja doch sehr schwierige Thema, die Bestattungskultur des Christentums, zu sprechen. Dankeschön.
Sehr gern.
Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist die Website von Radio Horeb. Herr Pfarrer Filler, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.